Wir sind ja gerade dabei, Predigten zum Römerbrief. Es ist die vierte insgesamt heute unter dem Titel Friede mit Gott. Stellt euch vor, ihr macht eine lange Reise und vielleicht auch ein bisschen so eine kleine Wildnistour dabei. Vielleicht eine Tour durch Europa, das habe ich nie so ganz geschafft, aber das, was als nächstes ist, das ging, wenn man mal das Bild anguckt. Tobias? Ja, genau. Ne, so aus vergangenen Jahren mit ein paar Jugendlichen in Mecklenburg Kanu gefahren. Ihr seht hier, eigentlich wollten wir im Sommer fahren, aber es hat sich angefühlt wie Winter, deswegen sehen die alle so aus. Was braucht man auf einer Expedition? Was braucht man, wenn man unterwegs ist? Welche Infos würdet ihr weitergeben? Wir würden vielleicht einen Brief schreiben oder einen Vorbereitungsbrief. Also ich komme jetzt, ich packe alles zusammen und ich brauche ein Quartier, ich brauche Lebensmittel, ich brauche in der Nähe ab und zu mal einen Geldautomaten, ich brauche das, das und das. So würden wir eine Reise vorbereiten. Paulus schreibt den Römerbrief. Und dieser Römerbrief ist auch ein Vorbereitungsbrief für eine Reise nach Rom. Und man könnte auch denken, er schreibt jetzt da rein, was er alles braucht. Dass er gesagt hat, ich brauche ein Quartier, ich brauche einen großen Versammlungsraum, ich brauche Abendmahlsgeschirr oder was auch immer. Paulus schreibt nicht das, was er braucht, sondern er schreibt das, was er glaubt. Und das ist etwas ganz anderes. Wenn ich dem anderen mitteile, wo die Mitte meines Glaubens ist, wo wir den gemeinsamen Glauben bejahen, wo wir Ja sagen zu Christus, das alles, was Paulus glaubt, schreibt er in diesen Vorbereitungsbrief an die Gemeinde in Rom. Ich finde das schon allein als beobachtenden Punkt bemerkenswert, weil das nämlich bedeutet, eine Zusammengehörigkeit entsteht nicht dadurch, dass ich dem anderen sage, was ich brauche, sondern dass ich weiß, ich bin mit ihnen, mit dem anderen glaubensmäßig unterwegs. Deswegen ist für mich schon allein von dieser Beobachtung her wirklich eine ganz wichtige Frage, ist es wirklich so wichtig, dass der andere immer weiß, was ich brauche, wie es mir geht? Ist es nicht viel grundlegender zu sehen, wer Christus für mein Leben ist? Wie Gottes Liebe in mein Leben hineinkommt, wie seine Rettung in mein Leben hineingeht. Wir räumen aus Übersetzungsgründen mal kurz ein bisschen um. Genau. Also ist es wirklich so zentral, ne, dass ich praktisch immer dem anderen sage, was ich brauche. Man könnte es auch auf eine Ehe beschreiben. Ist es wirklich zentral, dass ich meiner Frau immer mitteile, was ich jetzt will? Manchmal ist es jetzt so tagsüber, dass sie mir auf Russisch antwortet. Damit kann ich wenig anfangen. Ich sage, bitte andere Sprache. Na, also man sieht es ja auch an der Ehe. Es ist wirklich wichtig, dass ich nie unbedingt das wichtig ist, was der andere jetzt nötig ist, sondern dass ich sage, der andere ist Teil von Gottes Gnade. Er gehört dort hinein. Das ist eine ganz wichtige Beobachtung in diesem Römerbrief. Und wisst ihr, das Gemeinsame, das entsteht durch ein gemeinsames Bekenntnis zu Christus. Und dafür nimmt sich Paulus 16 Kapitel Zeit. Er erklärt das, was er glaubt. Wie macht er das? Jetzt war nicht jeder zu jeder Predigt da. Das macht aber nichts. Ich spanne mal kurz eine Kette auf, dass wir mal sehen, was wir schon alles in den letzten Wochen auch miteinander behandelt haben. Also es ist im Kapitel 1 so im Römerbrief, dass Paulus sich einfach vorstellt, dass er sagt, wer er ist. Er hat die Gemeinde nicht gegründet, deswegen muss er sagen, wer er ist. Dann, das war die erste zentrale Predigt eigentlich, die Botschaft in zwei Sätzen. Das macht er in Kapitel 1, die Verse 16 und 17. Dann ist die Frage, warum brauche ich denn Gott? Und da gab es jetzt zwei Predigten eigentlich, wo es um den Zorn Gottes geht, der über allen Menschenleben steht. Der Zorn Gottes, der sich dahin gipfelt, dass man sagt, Ich brauche Rettung. Nichts anderes hilft mir, als dass Gott mich an die Hand nimmt und herauszieht. Dann nimmt sich Paulus ein Kapitel lang Zeit, dass er im Kapitel 2 und 3 sagt, es gibt keine intellektuellen, moralischen oder religiösen Vorteile für irgendjemanden. Also keiner von uns könnte jetzt hier aufstehen und sagen, Zorn Gottes ja, aber bei mir ist es nicht ganz so viel. Das ist, wenn man das mal übersetzt, harter Tobak. Weil das bedeutet, im Bild gesprochen, Mutter Teresa und Adolf Hitler stehen in der Beziehung auf einer Stufe. Das bedeutet es in der Konsequenz, wenn wir das glauben. Sie leben nicht von dem, was sie getan haben, sondern sie werden nur gerettet aufgrund der Liebe Gottes. Die Frage ist natürlich, sagen Sie dazu ja? Und jetzt gilt es, ein nächstes Gedankenglied aufzumachen, den nächsten Gedankengang zu spannen. Und das macht Paulus dann im Kapitel 5, dass er sagt, was ist denn das Ergebnis? Was kommt denn jetzt aus diesen ganzen Dingen dabei heraus? Was steht denn jetzt fest? Und da beginnt dieses Kapitel 5 mit dem Wort nun. Jetzt ist Friede mit Gott. Und ich möchte uns die ersten Verse einfach mal vorlesen. Friede mit Gott. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen wir uns, wir freuen uns auch über Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Das ist ein Endergebnis eines ganzen Prozesses. Und das ist etwas, was ich immer wieder gerne verkündige. An Christus zu glauben, bedeutet Frieden. Frieden mit Gott, der eigentlich dein Feind ist, weil du vor ihm nicht bestehst. Und dieser Frieden ist nichts Objektives in deinem Herzen, dass du dir sagen kannst, ja, dem fühle ich jetzt mal nach, sondern der ist wirklich da. Die haben auch Frieden. Wisst ihr, unsere Welt kann und wird kaputt gehen. Meine Liebsten können sich gegen mich auflehnen. Aber Gott, der dich liebt, mit dem kannst du Frieden haben. Und das ist das Entscheidende. Und deswegen ist dieses Kapitel 5 ein Vers für dunkle Stunden. Vielleicht könnt ihr es euch mal anmerken. Es gibt ja in unserem Leben manchmal dunkle Stunden. Wenn die kommen, lest Römer 5. Aber das setzt voraus, dass du in deinem Leben nicht mehr abhaust vor Gott, sondern dass du auch dem Zorn Gottes Recht gibst, dass du Gott mehr vertraust als dir selber. Der Mensch ist von Natur aus Gottes Feind und er wird gerichtet werden, er wird nicht bestehen. Und dass er dich liebt, das ist der einzige Weg aus dieser Verlorenheit. Weißt du, wenn wir anfangen zu glauben, wenn du anfängst zu verstehen, was Gottes Liebe ist, dann merkst du auch irgendwann, du stehst auf der falschen Seite. Und dann merkst du, dir geht's wie auf diesem nächsten Bild. Dass du irgendwie auf dem Ast sitzt, der gerade abgesägt wird. Und manchmal sitzt du bloß daneben und jemand anders sägt. Und manchmal sägst du selber. Das ist ein Leben ohne Gott. Das ist ein Leben in ewiger Verlorenheit. Du merkst, dein ganzes Leben hat eigentlich keinen Bestand ohne Gott. Es geht nicht. Und dann ist allein diese Botschaft, dass Christus sagt, ich will zu dir. Ich will nicht nur eine Freundschaft mit dir haben, sondern ich will in Beziehung mit dir leben. Ich möchte dir Frieden schenken in Ewigkeit. Und da steht hier im Bibeltext, im Vertrauen haben wir Zugang zu dieser Gnade. Zugang. Ich finde das wahnsinnig erstaunlich, dass ich immer mal wieder, auch in der Grammatik Entdeckungen mache. Meine Eltern wundern sich jetzt immer, weil die mit mir in der Grundschule da saßen im Deutschunterricht und ich eine Sechs nach der anderen im Diktat dahergeholt habe. Und jetzt auf einmal, ne, so im Erwachsenenleben, jetzt macht Grammatik manchmal Sinn. Und wenn hier auf einmal steht, ne, oder da steht, dass wir Zugang zu dieser Gnade haben, dann ist dieser Zugang, dieser Begriff etwas, was ein Resultat bekundet. Also dieser Zugang zu Gott, der ist nicht mal da und mal zu, sondern der ist von Gott her auf. Und der bleibt auf. Wer es ein bisschen näher interessiert, das ist die Zeitform des Perfekt. Resultativ, das bleibt so. Gott ist so. Der Zugang ist offen. Und da gibt es auch kein Zurück. Die Frage ist halt immer, was macht der Mensch damit? Es gibt in unserer Familie eine Erzählung. Ich habe einen älteren Bruder, der ist 3 Jahre älter. Und als ich geboren worden war, kurz nach meiner Geburt, damals freute man sich noch, dass ich da war. Dann hat mein Bruder gesagt, irgendwann, wann geht man den wieder ab? Das ging natürlich nicht, weil wenn ein Leben geboren ist, dann ist es da, es ist vorhanden. Und genauso ist es mit dem Zugang zur Gnade. Weißt du, diese Tür zu Gott in die Ewigkeit, die ist offen und die nimmt, bis diese Welt auch zu Ende geht, niemand zurück. Das größte Problem ist, dass wir uns selber im Weg stehen. Dass wir uns entweder zu schlecht fühlen oder zu gut oder irgendetwas anderes. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Ein Kind Gottes kann stolz sein. Ein Kind Gottes kann prahlen. Ein Kind Gottes kann stark und sicher sein. Auf was? Paulus argumentiert jetzt, wir können stolz und sicher sein und prahlen. Warum? Weil wir die Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit haben. Darauf ist ein Kind Gottes stolz. Jetzt könnten wir wieder sagen, ne, das macht man ja gerne im deutschsprachigen Raum, die Christen, das sind die, die auf die Ewigkeit vertrösten. Ich weiß nicht, was Himmel für dich ist. Für manche von euch ist vielleicht der Gedanke an Himmel ein Regal voller Bücher. Für manche ist vielleicht Himmel eine perfekt ausgebaute Werkstatt mit allen technischen Geräten. Oder einfach nur Strand und Palme. Weißt du? Ewigkeit ist etwas ganz anderes. Himmel ist etwas ganz anderes. Es ist eine Beziehung mit Gott. Ohne Gebundenheit an andere Dinge. Ohne Verzerrungen. Himmel ist ein Verhältnis, eine Kommunikation mit Gott, wo es keine Missverständnisse mehr gibt. Wo Gott sichtbar da ist. Und Paulus sagt, darauf können wir stolz sein, dass das auf uns zukommt. Zum Bestandteil unseres Lebens gehört es, dass wenn wir miteinander leben, dass viele Dinge verzerrt sind. Wir wollen Frieden irgendwie und erleben aber, dass er nicht da ist. Wir lieben alle unsere Kinder, wir lieben alle unsere Eltern, wir meinen es alle nur gut, aber irgendwie kommt die Beziehung doch manchmal an seine Grenzen. Im Bild gesprochen ist es immer wieder so, wenn wir auf dieser Welt leben, jemand schmeißt einen Stein nach oben und ein anderer bekommt ihn auf den Kopf. Und die Frage ist, warum hat derjenige den Stein geschmissen und warum hat der andere ihn getroffen und warum ist es gerade zusammengekommen und wir wissen es nicht. So funktioniert oft Leben. Das ist Verzerrung, das ist Gebundenheit, das ist, dass ich Dinge nicht klar bekomme. Und jetzt sagt Paulus, stolz können wir sein, prahlen können wir sein auf eine Sichtbarkeit mit Gott, die auf uns wartet. Das ist Himmel. Und wenn ich an mich selber denke, manchmal weiß ich selber nicht, wer ich bin. Geschweige denn, wer ihr seid. Das haben aber auch schon viele vor uns gemacht. Im Psalm 139 hat mal jemand gebetet, Gott, erforsche mich und erkenne mein Herz. Prüfe mich, wie ich es meine. Und zeig mir, ob ich auf bösen Wegen bin und leite mich auf ewigen Wegen. Wisst ihr, das war jemand, der wusste gar nicht, was er selber denken sollte, wer er war. Das ist unser Leben hier auf dieser Welt. Und wir können stolz darauf sein, dass es eine Herrlichkeit gibt, die auf uns wartet. Darauf können wir stolz sein. Noch auf ein zweites können wir stolz sein und jetzt wird es natürlich prägnant. Dasselbe Wort Prahlen und Freude steht im nächsten Vers mit Verbindung in der Not. Also wir können stolz sein auf die Not in allen Formen. Jetzt wird es natürlich verrückt, dass ich sage, okay, Gott, ich nehme alle Bedrängnisse, ich nehme alle schwierigen Lagen meines Lebens aus deiner Hand. Und jetzt kommen ein paar wenige Schritte, die Paulus jetzt aufmacht. Wenn ein Mensch, der Gott hinterhergeht, Ja sagt zur Not, in welchen Lebenslagen auch immer, wird er zu einer Geduld geführt. Man könnte auch anders übersetzen, in ein Ausharren hinein. Ein Schritt zwei wäre, dass es zu einer Bewährung kommt, zu einer Erprobtheit. Man könnte auch anders übersetzen, hier wird ein Charakter geformt. Und als ein letzter Schritt wird aus dieser Erprobtheit und aus diesem Charakter wieder Hoffnung. Das sind Worte, die bleiben einem bald im Mund stecken, wenn man das mal wirklich sagt, was das bedeutet. Und das ist eine Sicht auf das Leben, was, denke ich, im überwiegenden Teil unserer Christenheit völlig unterentwickelt ist. Und auch nicht gewollt ist. Das Leben muss doch schön sein und in diese Richtung beten wir auch. Aber ist es nicht immer wieder verrückt, dass gerade dort sich geistliches Leben und Größe zeigt, wo wir Menschen haben, die diese Kette beständig durchgegangen sind und am Ende aber Frieden mit Gott ausstrahlen, mit Gott, in Gott zu Hause sind. Und wem haben wir alles unter uns? Wir haben Menschen, die sind in Kinderheimen nach dem Krieg groß geworden. Wir haben Menschen, die haben liebste Menschen verloren. Wir haben Menschen, da sind Beziehungen auseinandergebrochen. Und das mal selbstverschuldet, fremdverschuldet, oft auch in komischen Konstellationen. Aber das Ziel ist es trotzdem, dass Menschen Frieden haben mit Gott. Also, wenn du sagst, du bist Christ, du kannst stolz sein, du kannst prahlen. Diese zwei Dinge. Was anderes nicht. Und ich finde das so wichtig, wisst ihr? Weil das ist ein Stolz, der zusammenführt. Wer in seiner Not sagt, okay, ich nehme sie an. Gott, ich akzeptiere das und ich nehme die Situation aus deiner Hand. Der verbündet sich mit dem anderen. Wer stolz ist auf die eigenen Errungenschaften, auf das eigene Erkennen, ist es eher etwas, was auseinanderführt. Das ist eine Argumentation bei Paulus, die man immer wieder merkt. Im Korintherbrief schreibt er, Erkenntnis bläht auf, Liebe baut auf. Und wenn du in deinem Leben diese einzelnen Schritte gehst, dann heißt es, du wirst nicht zu Schanden, heißt es im Bibeltext. Du bleibst nicht beschämt zurück. Du wirst nicht in Enttäuschung allein gelassen. Das ist das Versprechen Gottes. Deswegen sag ja zu Christus. Sei stolz auf den Himmel. Und jetzt sage ich das auch nochmal. Sei auch stolz für manche Bedrängnis in deinem Leben. Sie bilden dich aus. Sie stärken deine Christushoffnung. Wir lesen weiter. Römer 5, die Verse 6 bis 10. Da heißt es: Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch unmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden. Jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Als wir noch Feinde waren. Wenn man das mal übersetzt, ne? Christus starb für uns, als wir noch Gottlose waren, Sünder waren, Feinde Gottes waren. Das, was jetzt kommt, ist etwas, was schon zu Ausbildungszeiten mein Glauben eigentlich schon nochmal sehr verändert hat. Dass Christus eben nicht für mich stirbt, als eine Belohnung für mein Gutsein. Sondern, dass er stirbt, als ich eigentlich völlig von ihm weg war, sein Feind war. Stellt euch vor, ihr sitzt in einer Klasse und euer Lehrer ist Jesus selber. Und er geht durch die Reihen. Und da bleibt er zum Beispiel beim Silas stehen. Ne? Silas, wir kennen uns jetzt einfach mal. Ne? Und dann klopft er dem Silas auf die Schulter und sagt, Silas, du bist ein ganz Fleißiger. Du rettest ständig deine Geschwister. Gut gemacht. Und dann kommt er zu mir. Nee, ich bin auch gutes Beispiel. Ne? Und dann kommt er zu mir und sagt, Falk, wunderbar. Ne? Arbeitsstunden, Einsatz, das klappt. Bin zufrieden mit dir. Nee, so ist er nicht. Und ich nenne mal ganz bewusst jetzt auch Beispiele aus der Geschichte, die vielleicht auch ein bisschen verworren sind und wo man denkt, das kann doch nicht wahr sein. Als nächstes lassen wir ihn mal zu Josef Stalin gehen, an seinem Platz. Was würde er zu ihm sagen? Er würde dasselbe sagen wie zu mir. Er würde sagen, du bist von Natur aus mein Feind. Du hast Millionen Menschenleben zerstört. Du bist im wahrsten Sinne des Wortes gottlos. Für dich bin ich gestorben. Und das ist das Verrückte der Gnade Gottes, dass wir alle miteinander auf derselben Stufe stehen. Diese Liebe von Gott, die ist immer vorlaufend. Die gibt es sozusagen im Voraus und diese Liebe Gottes, die holst du auch nicht ein. Du kannst nicht hinterher rennen und sagen, jetzt habe ich die Liebe Gottes eingeholt, jetzt bin ich mit Gott auf Augenhöhe. Gott hat immer schon vor mir geliebt, hat immer schon sein Leben gelebt oder sein Leben gegeben, als bei mir alles kaputt war und bei jedem anderen auch. Und das ist was, was mein Bild auf die Welt, auf meine alten Klassenkameraden, auf die komischen Vögel unserer Zeit nachhaltig verändert hat. Machen wir es mal praktisch. Für wem würdest du dein Leben einsetzen? Für wem würdest du sterben? Jetzt haben wir viele Eltern unter uns. Viele würden sagen, gut, für mein Kind wage ich mein Leben. Das mache ich. Für einen Freund, der mit mir verbunden ist, auch. Für die besonders Edlen unter uns, wir würden vielleicht sagen, ja, für die Schwächeren dieser Welt, die es verdient haben, für die gebe ich mein Leben. Vielleicht sogar für meine Leidensgenossen. Und genau diesen Gedankengang macht Paulus auch, indem er sagt, nun stirbt kaum jemand um eines gerechten Willen, um des guten Willen wagt man vielleicht das Leben. Also für den Guten macht man das, für den, der mit mir verbunden ist. Und solche Geschichten kennen wir ja auch in unserer Zeit. Ne, ich habe erzählt, oder ihr wisst es ja auch, es gibt den Maximilian Kolbe im KZ, der für den anderen in den Hungerbunker gegangen ist. Es gibt diesen Janusz Korczak, der mit seinen jüdischen Waisenkindern in die Gaskammer gegangen ist. Vor ein paar Jahren gab es den französischen Polizisten Arnaud Beltrame, der sich hat tauschen lassen bei einer Geiselhaft. Die Frau durfte praktisch, als die Geisel war im Geschäft, die durfte raus. Der Polizist hat sich dem ausgeliefert, hat dabei sein Leben verloren. Also solche Geschichten kennt unsere Welt. Für die Opfer, für die Guten, da geben wir Leben. Aber wie ist das? Kannst du das denken? Ein Leben zu geben für die, die deine Feinde sind, die über dich schlecht reden, die Böses für dich wollen, die, denen du nicht vergeben kannst, die, denen du nicht mal in die Augen blicken kannst, weil das nie geht, weil die Beziehung kaputt ist. Für diese Menschen, in diesem Zustand, für sie alle, stirbt Christus. Und das Verrückte ist, wir sind einer von ihnen. Und jetzt kommt natürlich die andere Seite, ob wir dazu Ja sagen, ob wir das in unserem Herz lassen. Das ist die andere Geschichte. Und das ist die Verantwortung auch für jeden von uns. Aber der Fakt der Liebe Gottes ist da. Und deswegen möchte ich gern noch einen Vers aus Römer 14 auch mit hier einfügen, der für mich ganz wichtig ist. Weil Christus für alle gestorben ist, die seine Feinde sind. Da schreibt er, bringt den nicht ins Verderben, für den Christus gestorben ist. Ich möchte diesen Gedanken abschließen mit einem kleinen Bild. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere das erkennt und wer von euch Schillers Bürgschaft in der Schule auswendig gelernt hat. Es gibt vielleicht noch einige unter uns, die das gemacht haben. Wir haben die auswendig gelernt. Und in diesem Werk ist es praktisch so, dass der Freund für den anderen Freund bereit ist, das Leben zu geben. Und dann kämpft der andere sich durch, er fällt unter die Räuber und er muss durch einen wilden Fluss schwimmen und alles Mögliche. Aber dann werden die zwei vereint und der Bürge kann praktisch von dem Verurteilten das Leben retten. Sie liegen sich in den Armen. Freund und Freund sind vereint und dann sagt sogar der Tyrann der Stadt Folgendes. Vielleicht wisst ihr das noch. Ja, es ist euch gelungen. Ihr habt mir das Herz bezwungen und die Treue, sie ist doch kein leerer Wahn. So nehmt auch mich zum Genossen an. Ich sei, gewährt mir die Bitte in eurem Bunde der Dritte. Also da ist eine Liebe zwischen Freund und Freund und der andere geht damit. Und jetzt muss man sagen, das ist alles ganz nett und schön, aber Christus ist eine ganz andere Kategorie. Er stirbt nicht für den, der sein Freund ist, sondern für den, der sein Feind ist. Das fordert mich total heraus. Das lässt mich lieben. Das lässt mich stolz sein, auch in schwierigsten Lebenslagen. Und jetzt ist mir ein Gedanke noch wichtig. Wenn Gott sein Leben schon gibt, als du noch Feind warst, wenn seine Liebe so groß ist, wie viel mehr wird er dich jetzt festhalten, wo du doch zu ihm gehörst? Wir denken viel zu oft, Gott lässt uns irgendwann fallen wie eine heiße Kartoffel, weil ich vielleicht versorgt habe oder das nicht ging oder das nicht ging. Ich bitte dich von Herzen, sag dazu ja, wenn Gottes Liebe da ist, wo du noch Feind warst, wird er dich umso mehr halten jetzt, wo du hoffentlich ein Leben mit ihm lebst und ja zu ihm gesagt hast. Mit Vers 11 möchte ich das gerne zusammenfassen. Aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Freude erfüllt. Nein, es ist auch die Tatsache, dass wir durch Christus schon jetzt die Versöhnung empfangen haben. Und dafür preisen wir Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Es geht jetzt los. Jetzt leben wir. Jetzt beginnen sich Bindungen zu lösen. Jetzt fangen wir an, mit Christus zu sein. Abgeschlossen ist es noch nicht. Deswegen eine letzte Bitte. Wenn du noch kein Ja zu diesem Christus gefunden hast, mach es fest. Sei fröhlich, sei stolz und prahle über den Dingen, die Christus für dich getan hat. Über das, was du geschaffen hast und was du kannst, kannst du dein Lob und deine Prahlerei langsam niederlegen. Wir werden ein Lied singen. Gleich, nachdem ich die Zusammenfassung vorgelesen habe, und ich lese bloß mal die erste Strophe. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch toben von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt. Mir ist wohl in dem Herrn. Und wenn wir diese paar Gedanken nochmal zusammenfassen, kommen wir auf folgende Sätze. Ist es wirklich so wichtig, was ich als Kind Gottes von anderen brauche? Fragezeichen. Oder ist es nicht viel wichtiger, was der andere in Christus ist? Hauptgedanke, durch Vertrauen in Christus habe ich Frieden mit Gott. Das Vertrauen ist mein Ja. Der freie Zugang zur Gnade ist eine vollendete Tatsache. Christus wird diese Tür nicht zuschlagen. Der Stolz eines Gotteskindes bezieht sich auf den Himmel und auf die Nöte des Lebens, weil sie Geduld bringt, Charakter bringt und Hoffnung weckt. Diese Art von Stolz führt zusammen. Der Stolz auf das eigene führt auseinander. Jesus ist nicht gestorben als eine Reaktion auf mein Gutsein, sondern für mich als sein Feind. Die Liebe Gottes läuft vor dir her. Du holst sie nicht ein. Amen.